Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Baukultur-Podcast über grüne Städte und Regionen in Nordrhein-Westfalen. Wir, das sind
Fenna Tinnefeld
und Annika Stremmer von Baukultur NRW.
Im Podcast sprechen wir mit Menschen über grüne Stadtentwicklung, über Gebäude und Landschaftsarchitektur, über Gärten, Landwirtschaft, grüne Fassaden und Dächer, Tauben und Insekten und über Sonne, Regen und
den Klimawandel. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und euch auch für diesen Blick auf unsere Städte und unser Zusammenleben interessiert. Viel Spaß beim Hören!
Wir sind heute hier beim ILS, beim Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung, und sprechen hier mit Eva Rademacher und Chiara Jodice heute über den Planungs- und Umsetzungsprozess von grün-blauer Infrastruktur.
Genau, ihr beide arbeitet in der Forschungsgruppe Raumbezogene Planung und Städtebau. Und wir freuen uns sehr über das Gespräch heute mit euch und sind schon ganz gespannt.
Dankeschön.
Wir auch.
Eva, Chiara, mögt ihr euch vielleicht kurz vorstellen?
Ja, das Wichtigste habt ihr ja schon gesagt. Ich bin Eva und ich arbeite seit knapp über 3 Jahren in der Forschungsgruppe Raumbezogene Planung und Städtebau im ILS und arbeite dort hauptsächlich in Projekten zum Thema grüne Infrastruktur und Gesundheit, aber auch Klimaanpassung. Und seit September letzten Jahres arbeite ich zusammen mit Chiara auch im EU-Projekt Green Me.
Ja, genau. Ich bin Chiara. Ich arbeite zusammen mit Eva in der Forschungsgruppe und bin jetzt seit Oktober dann wissenschaftliche Mitarbeiterin, vorher schon als Studi am ILS. Genau, und ich beschäftige mich ebenfalls auch wie Eva mit den europäischen Forschungsprojekten, also Green Me, mentale Gesundheit, grüne Infrastrukturen, aber auch mit Ökosystemleistungen und mit der urbanen Landwirtschaft.
Ja, schön. Vielleicht könnt ihr gleich nochmal, also es sind ja jetzt schon viele Schlagworte gefallen, werden wir gleich nochmal für das Verständnis unserer ZuhörerInnen auf einige Wörter auch nochmal und Begriffe zurückkommen. Vorher würde ich euch auch nochmal kurz fragen für das Verständnis oder für die, die das ILS jetzt auch nicht kennen, womit beschäftigt sich denn das ILS so, also insgesamt, woran forscht und arbeitet ihr hier?
Ja, das ist ein ziemlich breites Spektrum. Viele unserer Projekte sind halt in der transdisziplinären Forschung angelegt. Es gibt verschiedene Forschungsgruppen. Das ist einmal unsere Forschungsgruppe, wo es eben um die bebaute Umwelt hauptsächlich geht. Eine andere Forschungsgruppe beschäftigt sich mit Fragen der Mobilität. Eine andere mit Geoinformationssystemen, andere mit dem Sozialraum Stadt. Und die Bandbreite der Forschungsprojekte, die da bearbeitet werden, die ist wirklich sehr, sehr groß.
Zu Anfang fürs Verständnis, glaube ich, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn ihr einmal sagt, was versteht ihr denn unter grün-blauer Infrastruktur und was gehört da alles zu?
Ja, grundsätzlich, das ist natürlich eine große Bandbreite. Also erstmal so grüne Infrastrukturen sind natürlich in erster Linie sowas wie Parks, Grünflächen, Gärten oder Wälder. Aber genauso wichtig auch die blauen Elemente wie Flüsse, Seen oder auch Regenwasserbewirtschaftungssysteme. Und generell sind das natürlich auch entweder naturnahe oder auch natürliche Gebiete in der Stadt, die dann auch in den Planungskonzepten mit eingebracht werden.
Genau, und ergänzend dazu würde ich auch sagen, dass dieser Vernetzungsgedanke immer wichtiger wird in der letzten Zeit. Wenn wir von Infrastruktur sprechen, dann geht es ja auch wirklich darum, dass diese Elemente, von denen Chiara gerade gesprochen hat, dass die auch in einem System sozusagen zusammengebracht werden, dass sich die Funktionsleistung der einzelnen Elemente auch vervielfacht, indem man eine Infrastruktur anlegt. Die ist ja auch wirklich dafür da, eine Funktion zu erfüllen in der Stadt. Und dieser Begriff Infrastruktur ist jetzt in den letzten, ich würde sagen, 8 Jahren hier auch im Ruhrgebiet nochmal verstärkt in den Gebrauch gekommen, wenn es um die Benennung von Grünstrukturen geht, eben auch um das auf dieselbe Stufe mit dieser grauen Infrastruktur zu bringen und dann auch wirklich zu zeigen, dass die grüne Infrastruktur auch eine wirklich sehr wichtige Funktion übernimmt.
Vielleicht könnt ihr noch mal kurz sagen, warum denn diese Infrastrukturen, die grünen, blauen oder generell Ökosysteme so wichtig sind für eine Stadt. Also welchen Nutzen haben sie?
Es hat natürlich viele Bereiche, wo sie einen Nutzen leistet. Natürlich verbessert sie unter anderem die Lebensqualität der Bewohner, sei es in Bezug auf Erholung, Ästhetik, das kann man natürlich weit fassen. Aber wenn man dann zum Beispiel auch so die ökologischen Vorteile, sage ich mal, betrachtet, dann bringt sie natürlich auch eine bessere Luft- oder Wasserqualität oder auch eine gewisse Resilienz oder Widerstandsfähigkeit gegenüber Naturkatastrophen, so als Puffer oder auch als Hochwasserschutz und so weiter. Also die führt da in den Städten, in den gebauten Gebieten dann natürlich auch zu einer gewissen Kühlung dann auch, was immer mehr an Bedeutung gewinnt durch den Klimawandel.
Und habt ihr das Gefühl, dass so die Bedeutung, die ihr gerade erläutert habt, bei vielen Menschen, also jetzt außerhalb der Forschung auch schon, dass man die Bedeutung auf dem Schirm hat, auch im Vergleich zu der grauen Infrastruktur? Also gerade in Deutschland ist ja Thema Straßen immer so ein Ding und die Straßen sind sehr, sehr wichtig.
Also ich würde sagen, es ist mehr geworden. Es wird natürlich von manchen Personen immer noch um jeden Parkplatz gekämpft, auch im Stadtraum. Aber insgesamt würde ich sagen, dass das Bewusstsein für diesen Stellenwert immer höher geworden ist, jetzt besonders auch vor dem Hintergrund von den zunehmenden Katastrophenfällen, die auch mit dem Klimawandel wirklich in Verbindung gebracht werden können. Und man merkt das auch in der Stadtplanung, dass jetzt auch ein bisschen mutigere Maßnahmen auf den Weg gebracht werden, wo jetzt auch wirklich der Mobilitätsraum, der Straßenraum und der Grünraum noch besser miteinander verzahnt werden sollen, wo auch wirklich Elemente aus dem Straßenraum umgeplant werden in Grün, dass man da jetzt wirklich auch integrierter denkt. Vieles davon ist jetzt auch wirklich noch in den Anfangsstadien. Aber man merkt jetzt wirklich, dass da auch dieser strategische Bewusstseinswandel stattfindet und auch Konzepte, Strategien auf den Weg gebracht werden, die es vielleicht vor 10 Jahren so einfach nicht gegeben hätte. Besonders ist auch vor dem Schlagwort dreifache Innenentwicklung.
Könnt ihr das nochmal kurz erläutern für diejenigen, die sich die jetzt nicht aus dem Planungskontext kommen, dreifache Innenentwicklung?
Ja, ich kann es versuchen. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so per Definition, aber insgesamt geht es darum, dass bei doppelter Innenentwicklung sprechen wir ja davon, dass der gebaute Teil der Stadt, also wenn verdichtet wird, auch gleichwertig mit begrünt werden soll. Und die dreifache Innenentwicklung geht einfach noch einen Schritt weiter, indem sie sagt, dass auch der Verkehrsraum quasi dieser Begrünungsraum mit sein soll. Also dass wirklich Grün in dem bebauten Teil der Stadt, sowohl in den Gebäudestrukturen, in den öffentlichen Räumen, aber auch im Straßenraum quasi auch mitgeplant werden soll.
Und das ist ein übergeordnetes Leitbild, was so quasi angestrebt wird, oder ist das auch gesetzlich verankert?
Also gesetzlich verankert ist es nicht, aber das ist dann ein selbstgesetztes Ziel von ich glaube in Düsseldorf. Nee, die haben die doppelte Innenentwicklung im Raum Köln-Bonn, kann man das aber feststellen, dass das Leitbild der dreifachen Innenentwicklung jetzt auch mehr Gewichtung bekommt.
Ja, und der grüne Raum oder auch generell grüne, blaue Infrastruktur, das haben wir auch schon gemerkt durch so unsere Forschung, dass das natürlich auch so seit Corona, also vorher war es auch schon präsent oder wichtig, aber seit Corona hat das natürlich nochmal einen anderen Stellenwert bekommen. Da haben die Leute im Lockdown zum Beispiel viel mehr diese Grünflächen wahrgenommen und wie wichtig sie doch sind. Vor allem, wenn man jetzt, sage ich mal, keinen privaten Garten hat oder keinen privaten Rückzugsraum. Und dann vor allem, wie das auch ein bisschen mit der Gesundheit zusammenhängt. Jetzt auch in Bezug auf die mentale Gesundheit. Wenn man natürlich dann diese Extremsituation hatte mit dem Lockdown und wie viel die Grünflächen oder die Freiräume in der Stadt den Bewohnern dann auch ein bisschen gegeben haben. Und vorher war schon auch ein bisschen Aufschwung da, aber durch Corona wurde das natürlich noch bekräftigt, dass es natürlich wichtig ist für die Städte.
Genau, eben das Grünnetz halt nicht irgendwie nur die Gefahrenabwehr ist, dass nicht nur diese Puffer- und Filterfunktionen wichtig sind, sondern dass auch wirklich die Lebensqualität im direkten Lebensumfeld, also jetzt nicht nur der Grünzug, wo ich mit dem Auto 20 Minuten hinfahren muss, sondern wirklich, ich gehe vor die Tür und kann einkaufen gehen, wo es auch mal verschattet ist, wo ich jetzt nicht auf halber Strecke einen Hitzschlag bekomme, wo ich mich auch mal hinsetzen kann, wo Trinkbrunnen sind. Also das sind alles so Elemente, die da auch mit reinspielen.
Habt ihr das Gefühl, dass jetzt dann auch seit Corona, also seitdem es so ein bisschen so, da so einen Bewusstseinswandel gibt, auch schon einen Wandel in der Umsetzung gibt? Also dass Prozesse sich vielleicht schon verändern oder dass Dinge schneller passieren?
Man merkt es jetzt zum Beispiel, dass zumindest soweit wir das evaluiert haben, dass jetzt auch Städte in NRW vermehrt integrierte Klimaanpassungskonzepte auf den Weg bringen, wo Grün auch wirklich eine sehr bedeutende Rolle spielt. Das heißt, das wird alles zusammen dann auf der strategischen Ebene auch angegangen. Und entweder ist ein Grünentwicklungskonzept oder ein Freiraumkonzept dann Teil von dem Klimaanpassungskonzept oder das ist ein Folgebaustein davon, wo dann auch wirklich das Bewusstsein dafür da ist, dass diese Maßnahmen zusammen auch geplant werden müssen von Phase 0 an. Und man sieht das auch in den Verwaltungsstrukturen, dass sich die Verwaltungen anders aufstellen, dass Stabstellen eingerichtet werden, die dieses Thema hauptsächlich zum Ziel haben, das integriert anzugehen, dass Dezernats- und Ämterstrukturen so umgestellt werden, dass Klimaanpassung in diesen Planungsprozessen mit integriert wird. Aber das kann man jetzt nicht sagen, dass das flächendeckend ist oder dass es irgendwie total schnell vorangeht oder dass da jetzt dann innerhalb der nächsten 2 Jahre schon deutlich mehr Maßnahmen umgesetzt werden können. Aber ich würde sagen, das ist schon richtungsweisend, dass man da die Hoffnung haben kann, dass da jetzt auch in der Verwaltung die entsprechende Aufbruchsstimmung ist.
Du sagtest gerade Klimaanpassung. Was ist denn der Unterschied zwischen Klimaschutz und Klimaanpassung?
Also grob gesagt, Klimaanpassung ist sozusagen das, was man versteht, wenn es in einigen Bereichen vielleicht schon zu spät ist. Also wenn man die Folgen nicht mehr so richtig abwenden kann und dann versucht, den Klimawandel, also die Klimafolgen, die schon passiert sind, sozusagen ein bisschen abzumildern. Aber richtig verhindern lässt sich das natürlich dann nicht mehr, dass man sagt, man trifft Maßnahmen für den Hochwasserschutz oder die Begrünung, wie wir gesagt haben, zur Kühlung. Ja, und Klimaschutz ist sozusagen, dass man schon bevor alles eingetreten ist, versucht, da noch gegenzuarbeiten und da noch Maßnahmen zu treffen, die zum Beispiel die Treibhausgasemissionen regulieren oder reduzieren.
Genau, und vielleicht auch noch mal, was interessant sein könnte für unser Thema, wenn wir über Klimaanpassung und urbanes Grün sprechen, muss man dann natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass auch die Begrünung selbst in Anpassung an den Klimawandel vielleicht sich verändern muss. Dass es jetzt nicht nur darum geht, Quantität zu schaffen an Grün in urbanem Raum, sondern dass es auch die entsprechenden Pflanzarten sein müssen, dass Bewässerungssysteme angepasst werden müssen, dass wir Schädlingsbefall irgendwie besser prognostizieren können oder dass wir eben Pflanzarten nutzen, die weniger anfällig sind für Hitzestress, für Schädlingsbefall. Also das sind alles Themen, die man da bespielen muss und auch vor dem Hintergrund, dass man diese Richtungsänderung auch begreiflich machen muss für Leute, die jetzt fragen, warum macht ihr nicht mehr Bäume? Dass man da dann auch argumentieren muss, hier sind vielleicht weniger Bäume, aber dann klimaangepasste und adäquat bewässerte Bäume wichtiger.
Wessen Aufgabe würdest du sagen, ist das, das so zu kommunizieren? Also ist das Aufgabe der Forschung oder eher der Kommunen selbst?
Ja, idealerweise kann man das als Gemeinschaftsaufgabe verstehen, weil die Verantwortung haben wir alle. Wir versuchen natürlich mit unserer Forschung da auch Ergebnisse zu liefern, die dann auch als Argumentationsgrundlage genutzt werden können. Aber generell ist dazu auch nochmal zu sagen, dass die Kommunen und die Leute, die da für Klimaanpassung und Grün verantwortlich sind, die sind fachlich sehr versiert. Die haben die Argumente eigentlich auch alle selber. Das Problem ist einfach, dass Öffentlichkeitsarbeit, für die die Kommune natürlich auch verantwortlich ist, dass das teilweise einfach auch nochmal auf den großen Berg an Aufgaben kommt, die dieser normale Planungsalltag halt auch mit sich bringt. Und deswegen, wessen Aufgabe ist das? Natürlich macht es Sinn, Öffentlichkeitsarbeit zu jedem Projekt zu machen, dass man wirklich auch eine transparente Kommunikation hat. Aber idealerweise packen wir da auch mit an. Und was man jetzt auch dazu noch sagen kann vielleicht, ist, dass es ja nicht nur um die reine Information geht, sondern dass im Bereich Klimaanpassung und Grün auch Teilhabe eine immer wichtigere Rolle spielt. Also dass auch die BürgerInnen die Möglichkeit bekommen, aktiv sich zu beteiligen und dann auch über solche Prozesse besser informiert sind. Natürlich spricht man damit auch nur bestimmte Teile der Stadtbevölkerung an. Das ist auch nochmal eine Aufgabe. Aber da, wo es möglich ist, ist es natürlich ideal, wenn man es schafft, die Bevölkerung mitzunehmen. Aber auch da ist erwähnt, dass das auch Kapazitäten erfordert. Das kann nicht jede Kommune machen. Ein Beispiel ist, in Castrop-Rauxel gibt es den Klimabeirat. Das finde ich ist ein ganz gelungenes Beispiel dafür, dass man dann auch wirklich der Bevölkerung eine Möglichkeit gibt, auch wirklich mitzumachen, auch die Möglichkeit zu haben, da auch aktiv mit dabei zu sein, mitzubestimmen, mitzukreieren. Und das könnte vielleicht auch ein Zugang sein, um auch dieses Bewusstsein dafür nochmal zu untermauern.
Aber was man ja schon raushört, ist, oder vielleicht nochmal als Frage formuliert, in welchem Zustand sind unsere grün-blauen Infrastrukturen aktuell hier in NRW?
Also NRW ist natürlich ein riesiges Gebiet und viele Flüsse, sage ich mal, auf die blauen Infrastruktur zu kommen, viele Bäche. Und es geht natürlich seit einigen Jahren der Trend auch wieder zu dieser Renaturierung, also Flüsse ein bisschen natürlicher wieder anzulegen und nicht mehr so zu begradigen. Hat natürlich auch Hochwasserschutzgründe, aber auch ästhetische oder Erholungsgründe und für die Biodiversität. Aber da ist natürlich noch viel Luft nach oben, um da wieder hinzukommen. Es sind natürlich auch noch trotzdem, dass einfach auch noch viele Tierarten oder Lebensräume noch nicht in NRW geschützt werden oder immer noch bedroht sind. Also da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Ausbau benötigt.
Ja, ich finde auch, das ist eine ziemlich schwierige Frage, weil natürlich jetzt als Person, der Natur- und Umweltschutz wichtig ist, müsste es eigentlich besser sein. Besonders auch, wenn man sich jetzt teilweise aktuelle Regional- und Flächennutzungspläne anguckt, wo die Flächeninanspruchnahme nicht gestoppt wird, sondern dass man eher den Eindruck hat, okay, das wird jetzt irgendwie leichter gemacht, noch mehr Fläche in Anspruch zu nehmen für Siedlungs- und Verkehrsfläche. Andererseits muss man jetzt aber auch sagen, dass, wenn wir jetzt langfristig zurückblicken, dass wir hier eine ehemalige Industrienation sind. Wir haben viele Altlasten und vor 30 Jahren sah es ja noch ganz anders aus. Deswegen jetzt die Emscher-Renaturierung, auch generell die Halden-Renaturierung, das würde ich schon sagen, dass es einige wirklich gute Initiativen und Projekte gab, obwohl insgesamt das Grün immer weiter zurückgeht und auch die Konkurrenz zu Wohnungsbau und zum Verkehrsraum, das besteht immer noch. Und aktuell ist es auch immer noch so, dass Grün perspektivisch den Kürzeren zieht in solchen Abwägungsprozessen. Also das würde ich schon so sagen. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass jetzt nicht nur durch den Menschen und durch das Baugeschehen Grün reduziert wird, sondern wenn man so in den Harz guckt und da wirklich auch das Waldsterben, das Klimawandelbedingte sich anguckt, also da gibt es auf jeden Fall sehr viele Herausforderungen.
Ja, und wir haben auch mal ein bisschen geguckt, wie könnte man das bewerten. Und man trifft dann auf so Aussagen wie ungefähr 9% nur der Fließgewässer in NRW sind halt in einem guten ökologischen Zustand. Und wenn man mal überlegt, sage ich mal, das war jetzt Stand 2022, aber ist natürlich vergleichsweise sehr wenig.
Also es gibt große Projekte und Initiativen und es wird auch viel Energie reingesteckt, aber dass man jetzt sagen könnte, dass es flächendeckend wirklich so umgesetzt ist, dass man hier von einem guten Zustand sprechen kann, das ist auf jeden Fall nach unserer Einschätzung nach.
Du sagtest gerade, dass Grünprojekte oft den Kürzeren ziehen gegenüber anderen Projekten. Wir wissen ja alle, wie wichtig es ist, jetzt dringend und schnell ins Handeln zu kommen. Warum denkt ihr, ist das immer noch so, dass Grün immer noch den Kürzeren zieht?
Ja, Planung an sich ist natürlich auch eine Abwägungssache. Natürlich kann man nicht alles weg abwägen sozusagen. Also Grün ist natürlich wichtig für die Städte, das wissen auch alle Akteure, die an dem Prozess beteiligt sind, aber es steht natürlich auch in Konkurrenz zu allen anderen Bereichen. Sagen wir, Verkehr haben wir ja schon angesprochen, aber auch Wohnungsbau, wir kennen alle die Problematiken oder erneuerbare Energien. Da gibt es oft den Konflikt, dass man zum Beispiel auch Dächer begrünen will oder für Urban Gardening, also urbane Landwirtschaft, benutzen möchte. Aber demgegenüber steht natürlich oft auch die Photovoltaikanlagen, die man dann zum Beispiel auf die Dächer bringt. Und da ist dann auch ein Nutzungskonflikt. Genau, und dann ist auch immer die Frage, dass wer entscheidet am Ende und worum geht's? Was wird wichtiger gesetzt? Und auch Eigentümerfragen kommen dann mit rein, wem das Gebäude gehört. Was sieht er als wichtiger an? Also oft ist es dann auch so, dass zum Beispiel dann sich für einen anderen Bereich entschieden wird, dass man sagt, okay, wir müssen den Wohnungsbau nach vorne bringen. Leider zieht dann jetzt das Grüne ein wenig den Kürzeren auf eine große Fläche zum Beispiel gesehen. Dass man versucht, es trotzdem zu integrieren mit Fassadenbegrünung oder Dachbegrünung, aber so als Riesengrünfläche wird es dann vielleicht in dem Projekt oder an der Stelle wieder rausfallen.
Ja, das würde ich auch alles so unterschreiben. Außerdem muss man jetzt auch noch mal beachten, dass natürlich auch die Wohnungsfrage, die ist genauso wichtig. Natürlich wünschen wir uns alle mehr urbanes Grün, aber es geht dann wirklich auch darum, einen gangbaren Weg zu finden, wie man alle Bedürfnisse bestmöglich unter einen Hut bekommt. Und weiterhin ist es ja auch so, dass urbanes Grün keine Pflichtaufgabe ist. Das heißt, das muss mitlaufen und das Schlimmste für die meisten Kommunen, würde ich sagen, ist, dass es halt auch langfristig finanziert werden muss. Das bedeutet, ich muss nicht nur die Maßnahme und das Projekt und die Bearbeitung finanzieren, sondern Grün kostet auch in der Unterhaltung unheimlich viel Geld. Und es gibt gute Förderzugänge für urbanes Grün, aber die Förderkonditionen sind sehr schwierig. Für eine kleine Kommune in der Haushaltssicherung ist es, glaube ich, eine sehr große Hürde, alleine diese Förderanträge zu koordinieren und das alles erfolgreich einzuwerben. Das ist schon mal schwierig und dann sind die Folgekosten trotzdem nicht abgedeckt. Das sind Sachen, die alle wirklich gerade sehr schwierig sind. Und deswegen müssen die Kommunen, wenn sie jetzt urbanes Grün wirklich auch vermehrt umsetzen wollen, müssen sie quasi bestehende Instrumente und Möglichkeiten in der Bauleitplanung, im besonderen Baurecht, Städtebaurecht, neu ausloten, neue Wege finden, neue Finanzierungsmöglichkeiten finden. Und das neben den alltäglichen Aufgaben, die sie sowieso schon haben, weil es, wie gesagt, freiwillig ist, in Anführungszeichen. Ja. Und das spielt da auch noch mal ein, würde ich so einschätzen. Ja.
Wisst ihr, wie lang diese Förderperioden ungefähr sind? Also du sagtest gerade, dass sich die Kommunen dann auf Fördertöpfe quasi bewerben. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich stecke da als Kommune jetzt richtig viel Geld rein, um, weiß ich nicht, ein ganzes Quartier die Dächer zu begrünen oder die Fassaden, dann tue ich das ja nicht nur für 4 Jahre, sondern möchte das natürlich auch über einen längeren Zeitraum gesichert wissen. Decken die Förderzeiträume das ab?
Also es gibt halt immer verschiedene Förderzugänge, also eigentlich kein Maßnahmenkonzept adressiert jetzt nur einen Fördertopf. Das heißt, es müssen halt viele verschiedene Förderzugänge mit ihren verschiedenen zeitlichen Fristen auch koordiniert werden. Normalerweise wird auch angegeben, für welche Maßnahme welcher Fördertopf in Frage kommt oder wo das Geld herkommt. Aber das ist wirklich auch ein großer Koordinierungsaufwand, das alles miteinander abzupassen und dann auch für Maßnahmen geeignete Förderzugänge zu finden. Also die, je nachdem, wo das Geld herkommt, sind da auch die Förderfristen und Förderkonditionen völlig unterschiedlich. Und es ist auch nicht jeder Fördertopf jetzt darauf ausgelegt, dass urbanes Grün dann auch wirklich damit finanziert werden kann. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt die große Bandbreite an Förderzugängen ist. Es gibt einige, aber das ist halt schwierig. Teilweise über Umwege muss man dann auch rechtfertigen, dass dann so eine Grünmaßnahme mitfinanziert werden kann. Und bei der grünen Infrastruktur, wir hatten das ja eingangs gesagt, da geht es jetzt quasi nicht nur um die glatte Wiese, die muss ja auch andere Funktionen erfüllen, damit es auch diesen Infrastrukturanspruch erfüllt. Man möchte da vielleicht auch so eine Bildungseinrichtung drauf haben oder ein Industriedenkmal oder ein Naturdenkmal oder einen Bienenstock oder was auch immer. Und das sind ja alles Dinge, so bauliche Anlagen oder Toiletten, sowas. Das wird da ja alles nicht mitgedacht. Und wenn du dann da deine multifunktionale Grünfläche planen möchtest und dir aber nur die Rasensaat bezahlt wird, dann kommst du damit halt auch nicht weiter.
Wir hatten eben ja schon mal das Thema Bewertung und das Thema Ökosysteme. Vielleicht ein kurzer Brückenschlag. Zum einen nochmal so eine Definitionssache: Ökosystemleistung, Ökosystemdienstleistung. Einfach ein längerer Begriff für den gleichen Inhalt.
Also Ökosystemleistung, da beschäftige ich mich gerade ein bisschen eingehend mit. Das kann man sozusagen ein bisschen so verstehen, dass es die Leistungen sind, die man von, nehmen wir eine Grünfläche oder einen Baum, die man davon bekommen würde. Also vielleicht eine Parkanlage. Es ist wirklich so gedacht, was bringt mir diese Grünfläche, was bringt mir dieser Raum, sowohl einmal versorgungsbezogen, also es kann natürlich auch einen gewissen Ernährungsaspekt bringen oder auch Wasser, Trinkwasser. Dann natürlich auch generell auch kulturelle Dienstleistungen, also wie wir schon angesprochen haben mit Erholung, Ästhetik, auch Bildung. Das bringt in der Hinsicht nochmal Leistung oder Vorteile für mich aus diesem Ökosystem, was natürlich sehr vielfältig ist. Aber dann natürlich auch Regulationsleistungen, die dann auch oft immer als erstes vielleicht im Kopf sind, wenn man daran denkt, es wird sozusagen die Luft gereinigt, Schadstoffe werden abgemildert oder dann auch die Bestäubung von Pflanzen oder die Aufnahme von Wasser. Das sind sozusagen dann auch Ökosystemleistungen, alles zusammen, die man dann für eine Fläche oder für einen Baum oder auch für die kleinste Fläche sozusagen betrachten könnte oder versuchen könnte aufzuzeigen.
Und die kann man dann bewerten?
Ja, ist natürlich schwierig, teilweise zu bewerten, weil sagen wir mal, vor allem im Bereich der kulturellen Dienstleistungen versucht man natürlich, es irgendwie greifbar zu machen, was ist denn jetzt der ästhetische Wert? Das ist natürlich auch manchmal subjektiv, aber Die zu bewerten hilft auf jeden Fall in der Planung. Dann auch ein bisschen vor dem Hintergrund, wie wir vorhin schon meinten oder Eva auch gesagt hat, dass man auch ein bisschen zeigen muss, ist das Grün jetzt wichtig und warum ist das Grün wichtig? Und dann natürlich muss man das sozusagen sowohl in der Politik, aber auch in der Gesellschaft ein bisschen zeigen können. Und da ist es natürlich dann auch wichtig, auch die ganzen Ökosystemleistungen oder eine Vielzahl, alle ist manchmal nicht möglich, dann auch rüberzubringen oder bewerten zu können und nicht einfach nur abstrakt etwas darzustellen und zu sagen, Grün ist wichtig, weil, sondern vielleicht auch teilweise dann wirklich zeigen kann, okay, hier haben wir einen Plan, wenn wir den so und so ändern würden und würden die und die Grünflächen einbauen, dann würde sich die Ökosystemleistung in dem und dem Bereich verändern. Genau, dass man da so eine Bewertung für bekommt, um zu zeigen, was ist wirklich, wie wir schon meinten, die Qualität und nicht nur die Quantität, die dahinter steckt.
Ich könnte mir vorstellen, da wir in einem kapitalistischen System alle leben, dass man auch wahrscheinlich besonders gut ökonomisch argumentieren könnte. Also wie viel Wert ist dieser Baum oder wie viel Wert umgerechnet in x Euro bringt mir dieser Baum oder dieser See oder diese Anpassungsleistung ein? Werden die Dienstleistungen ökonomisch bewertet? Kann man die ökonomisch bewerten? Macht das Sinn?
Ja, also ob sie ökonomisch bewertet werden können oder sollen, das kann ich nicht so genau beantworten. Also tatsächlich, womit wir uns so beschäftigen oder was unsere Erfahrung ist, ist eher, dass es nicht um den ökonomischen Wert geht. Also nicht, wie viel Euro bringt mir dieser Baum, sondern wirklich um diese Dienstleistung aus den drei verschiedenen Bereichen, die ich angesprochen habe. Da geht es eher so wirklich um den Nutzen für die Stadt.
Ja, die Frage wird auch, glaube ich, schon seit längerem, auch unabhängig jetzt von Ökosystemleistungen und grüner Infrastruktur, jetzt wirklich, ob es einen monetären Wert von Grün gibt, das wird schon auch länger kritisch diskutiert. Auch vor dem Hintergrund, dass es halt wirklich nicht darum gehen sollte, was ist jetzt der Wert von einem Baum, das kann man halt auch so nicht berechnen. Wo fängt das an und wo hört das auf? Besonders jetzt auch so diese Standortvorteile, die damit in Verbindung gebracht werden. Also dass dann auch Immobilienpreise und der Bodenrichtwert davon beeinflusst werden. Also das sind alles Themen, die diskutiert werden. Aber unterm Strich würde ich da auch Chiara zustimmen, dass es halt eben nicht um diesen Geldwert von Grün geht, sondern um die Funktionsleistung, die die Grünfläche oder das Grünsystem hat, für den Menschen. Und das, man kann es auch teilweise so beschreiben, dass Ökosystemleistungen auch dazu beitragen können, wirklich Handlungsbedarfe aufzuzeigen und Maßnahmen zu priorisieren und auch zu argumentieren. Das wurde im aktuellen Masterplan in Köln auch so gemacht, dass das städtische Freiraumsystem anhand der Funktionsleistung der verschiedenen Freiräume bewertet wurde, also die verschiedenen Freiräumelemente, denen wurde eine gewisse Funktionsleistung dann zugewiesen und dann konnte auch nachvollziehbar gemacht werden und visualisiert werden, wie jetzt die Qualitäten von Grün im Stadtgebiet verteilt sind. Es macht auch Sinn, sowas dann mit Sozialraumanalysen vielleicht nochmal zu verschneiden, also wer hat Zugang zu qualitativ hochwertigem Grün und wo fehlt dieser Zugang dann kann man halt sagen, hier sieht man, hier ist kein guter Zugang zu Grün, hier wohnen viele Menschen, teilweise auch aus sozial benachteiligten Quartieren und hier ist jetzt ein konkreter und nachweisbarer Handlungsbedarf. Und es geht dann natürlich einmal darum, eigentlich wissen wir ja alle, dass Grün gesund ist und dass es gut fürs Klima ist, aber jetzt wirklich dieser Nutzen und dieser Handlungsbedarf, der sich jetzt mit Blick auf die Stadtbevölkerung daraus ergibt, der ist da auch nochmal wichtig.
Müssen wir die Ökosystemleistung in der Planung berücksichtigen? Und dafür gibt es eine Art Tools, die von Kommunen eingesetzt werden oder werden noch nicht? Oder?
teils wahrscheinlich. Nee, genau. Dafür gibt es auch Tools. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie erst seit gestern bekannt ist, dass Ökosystemleistung, dass man vielleicht die auch ein bisschen greifbar machen kann oder sollte. Da gibt es schon einige Tools, sage ich mal, die in der Hinsicht auf dem Markt sind. Da ist aber auch immer die Frage, also es benutzen bei weitem nicht alle Kommunen. Man kennt auch nicht alle Tools teilweise. Dann ist es natürlich auch immer die Frage mit der Kapazität, weil da müsste sich dann wieder eine Person mit beschäftigen, die vielleicht vorher noch nie damit gearbeitet hat, weil es sich oft auch um Geoinformationssysteme handelt, also viel mit Daten einspeisen und sich erstmal durch dieses Handling klicken, wenn man da noch keine Erfahrung mit hat. Dann ist es auch schwierig, also kann ich aus Erfahrung sagen. Genau, und die basieren ja meistens auf diesem System, sind zwar ähnlich vielleicht alle, aber genau, da gibt es dann auch verschiedene Tools, die dann aber zum Beispiel auch gedrosselt sind. Dann gibt es Tools, die erlauben es nur auf der nationalen Ebene, nur auf der lokalen Ebene oder nur in gewissen Ländern. Und da gibt es einfach viele Unterschiede. Oder es werden nicht alle Ökosystemleistungen abgedeckt. Und man möchte aber genau eine bestimmte, also die Luftverschmutzung zum Beispiel, ein bisschen aufzeigen können. Die ist dann aber in dem Tool nicht drin, weil die haben dann die Retentions-Ökosystemleistung. Da gibt es halt überall Pro und Contra. Manche sind frei zugänglich, manche nicht. Das spielt natürlich auch für Kommunen mit rein, auch wegen der finanziellen Frage. Ja, ein Tool in dem Projekt, wo ich sozusagen gerade arbeite, das Imeco-GIP-Projekt, was sich auch mit Ökosystemleistung beschäftigt. Da entwickeln wir auch gerade ein Tool, das heißt Enhances Toolbox. Genau, und da versuchen wir auch so ein bisschen damit reinzuspielen und haben auch Workshops schon gemacht, um eben diese Lücke zu schließen, also um den Kommunen schon vorher zu zeigen, so funktioniert das Tool. Und auch quasi die ganze Zeit als beratendes Organ zur Seite zu stehen. Und da werden jetzt auch nach und nach, also es sind schon viele Ökosystemleistungen drin, aber es wird natürlich jetzt immer weiter ergänzt. Dann spielen auch kulturelle Ökosystemleistungen damit rein und dann können die Städte damit sozusagen auch ihre Vorhaben entweder an uns rantragen und wir unterstützen, oder sie versuchen es natürlich erstmal selber, wenn sie auch Erfahrung vielleicht schon im Geoinformationssystem haben.
Ja, spannend. Das heißt, da rückt auch die Forschung und Wissenschaft in so eine Art beratende Rolle an der Stelle.
Genau, an der Stelle auf jeden Fall, weil es eben auch schwierig ist, das selber vielleicht, wenn man es erstmal vor sich sieht, zu sehen. Man muss auch wissen natürlich, welche Daten benutze ich, welche brauche ich. Die müssen die Städte natürlich selber generieren oder einspeisen. Genau, und dann ist es schon so, dass die Forschung mittlerweile auch in der Hinsicht, vor allem in der Projektlaufzeit, auch so eine gewisse beratende Funktion einnimmt. Weil natürlich will man, dass die Toolbox oder die Tools benutzt werden. Und wenn man natürlich nur am Ende sagt, hier ist unsere Toolbox, benutzt sie alle, dann ist natürlich auch schwierig, das vielleicht wirklich umzusetzen. Und vielleicht ist es dann auch so, dass Kommunen vielleicht dann auch das am Anfang versuchen und dann merken, okay, ich komme nicht wirklich weiter und ich komme nicht zum Ergebnis. Und dann bringt das Tool natürlich auch niemandem was.
Wir kommen schon zur Abschlussfrage oder eine der Abschlussfragen, mal sehen. Was braucht es für eine stärkere Umsetzung von Maßnahmen, die Klimaschutz und Klimaresilienz in den Städten befördern?
Ja, also wir haben jetzt viel auch schon darüber gesprochen, dass die Expertise eigentlich vorhanden ist und auch das Wissen darum, was ist der Wert von Grün, wie beeinflusst das die menschliche Gesundheit, und es gibt auch wirklich sehr versierte PlanerInnen und Planer in den Kommunen, die auch eigentlich wissen, was zu tun ist. Sehr viele engagierte Menschen auch bei den Naturschutzvereinen und so weiter. Also das Wissen ist da. Und in der Umsetzung hapert es dann vielleicht auch wirklich wegen den Gründen, worüber wir auch gesprochen haben, Finanzierung, Personalmangel, vielleicht manchmal auch fehlender politischer Wille, dass andere Ziele gerade höher angesetzt werden. Das sind eigentlich so die üblichen Verdächtigen, würde ich sagen. Teilweise ist es übrigens auch so, dass aus der Bevölkerung nicht alle Personen auch wirklich Grün und Klimaanpassung als erste Priorität sehen, sondern dann auch wirklich aktiv sich dafür einsetzen, dass zum Beispiel mehr Parkplätze zur Verfügung stehen, und die Leute haben auch ihre Gründe dafür. Und es geht wirklich einfach darum, dass man diesen Wert von Grün natürlich einmal vermittelt über Informationen, aber auch Teilhabe schafft, damit die Leute auch wirklich die Möglichkeit haben, aktiv mitzumachen. Und dann geht es halt natürlich auch darum, dass man halt auch die Leute mitnimmt, die Ideen haben. Also dass man das vielleicht noch ein bisschen so in den Vordergrund bringt, aber natürlich auch mit dem Wissen, dass es eine Frage der Kapazitäten ist.
Und was würdet ihr euch bezüglich zukünftiger Planungsprozesse wünschen?
Dass natürlich auch so diversen Akteure natürlich auch zusammenarbeiten und zusammenkommen und dass dieser Bereich auch einfach nach vorne getrieben wird. Also weil Grün natürlich so vielfältig ist, das ist natürlich auch der Gesundheitsbereich, der damit reinspielt, oder auch, was ja auch schon aufgezählt, Naturschutzbehörden und so weiter, dass die alle zusammenarbeiten und sich da auch so ein Netzwerk bildet vielleicht auch, so Kooperationen zustande kommen. Genau, das wäre wichtig auf jeden Fall für zukünftige Planungsprozesse oder auch Forschungsprojekte.
Habt ihr da was, wo ihr gerade was mit vorantreibt in die Richtung?
Ja, wir geben auf jeden Fall unser Bestes. wir arbeiten in dem GreenMe-Forschungsprojekt. Das ist ein europäisches Forschungsprojekt, wo es um die mentale Gesundheit und grüne Infrastrukturen geht. Genau, und das ist im September gestartet. Und da liegt gerade bei uns auf jeden Fall, vor allem vom ILS, der Fokus darauf, ein gewisses Netzwerk auch oder eine Community in dem Bereich Green Care zu schaffen. Also das umfasst grün im Alltag oder auch grün naturbasierte Therapien. und so weiter. Also es ist ein vielfältiger Bereich. Und da sind wir gerade dabei, dieses Netzwerk, was zum Teil schon besteht, weiter aufzubauen, weiter nach vorne zu bringen und auch Hindernisse aufzuzeigen. Und ja, Deutschland ist in dem Fall halt ein eher kein Vorreiterland, sagen wir mal. Also wir arbeiten mit anderen Ländern zusammen wie England oder Italien und die sind auf jeden Fall weiter vorne als wir und da wollen wir natürlich auch hin. Und deswegen sind wir da gerade dabei, auch dieses Netzwerk anhand von Workshops aufzubauen und sind da auf jeden Fall auch immer interessiert an Teilnehmern aus dem Bereich, die uns dann auch unterstützen wollen, dieses wichtige Thema Grün und Blau nach vorne zu bringen.
Da ist es halt auch besonders wichtig, das Thema Klimaanpassung, Grün und Gesundheit wurde zumindest in unserer Sparte eigentlich jetzt aus unserer Expertise heraus, wir sind GeografInnen, PlanerInnen bearbeitet. Wir haben keinen Bezug zu Gesundheitsfragen. Das heißt, dass halt auch für uns die Zusammenarbeit mit Forschenden und Praktizierenden aus den Gesundheitsberufen wichtig ist. Na, besonders mit dem Fokus auf psychische Gesundheit, mentale Gesundheitsförderung, aber auch mit den Leuten, die es dann tatsächlich umsetzen, PlanerInnen, auch das Tiefbauamt, regionale AkteurInnen, Kommunen. Und es geht halt wirklich nur darum, dass wir dieses Netzwerk so ausweiten und aufbauen, dass halt auch wirklich dieser transdisziplinäre Austausch stattfinden kann, von dem wir jetzt auch mehrmals gesprochen haben. Und ja, das kann man immer so leicht sagen, aber das wirklich in die Tat umzusetzen, ist halt eine sehr große Aufgabe, weil es so in der Realität für uns in der Intensität noch nicht stattgefunden hat. Natürlich gibt es Kooperationen zwischen vereinzelten Akteuren und Akteuren, aber wir haben jetzt auch die Aufgabe, das in der Wissenschaft mit aufzugreifen. Und genau das versuchen wir gerade in Greenly zu schaffen.
Ja, es klingt super spannend. Da müssten wir eigentlich in ein, zwei Jahren nochmal vorbeikommen.
Ja, ja, gerne.
Und nochmal hören, was so eure ersten Erkenntnisse sind und wie der Stand des Netzwerks ist. Und Netzwerk ist ein sehr gutes Stichwort, Fenner.
Ja, also wir sind ja auch sehr daran interessiert. Wir meinen ja, dass grün-blaue Infrastruktur auch ein baukulturelles Thema ist. Deswegen sind wir mit unserem Baukultur-Podcast hier und haben ja auch mit euch als Expertinnen im Programm ein Kongress, Grün, Blau, Grau, was braucht die Stadtlandschaft, am 5.6. im Saalbau in Witten auf die Beine gestellt. Und da werden wir uns genau dem Thema widmen und mit möglichst vielen Fachleuten und auch Interessierten da aus den unterschiedlichsten Disziplinen zusammenkommen, um zu schauen, wie können wir jetzt ins Handeln kommen, weil es gibt an so vielen Stellen so viel zu tun. Und ja, wir freuen uns drauf. Auch alle, die jetzt gerade zuhören und Lust haben zu kommen, kommt vorbei, meldet euch an bei uns auf www.baukultur.nrw. Und Eva und Chiara sind auf jeden Fall auch mit dabei.
Ja, genau, wir freuen uns auch auf jeden Fall. Es lohnt sich.
Es gibt viel Zeit auch, um sich zu vernetzen, Zeit und Raum, sich kennenzulernen, sich auszutauschen.
Vielen Dank für das Gespräch mit euch beiden und dass ihr uns beim Kongress unterstützt. Schön, dass wir hier sein durften und vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, schön, dass ihr da wart und uns so viele spannende Fragen gestellt habt. Das ist für uns natürlich auch immer schön, wenn wir ein paar von unseren Erkenntnissen auch teilen können. Wir hoffen, dass wir euch ein paar interessante Sachen erzählt haben und freuen uns dann auch, unseren Vortrag zu halten, unsere Session zu machen und beantworten da dann auch gerne alle möglichen Fragen, die es gibt und kommen da gerne ins Gespräch. Weil für uns ist natürlich auch Feedback immer sehr wichtig. Jetzt konnten wir natürlich hier einmal alles loswerden, was unsere Meinung ist. Aber wir hören auch immer ganz gerne Feedback von Leuten, die dann auch wirklich in dem Themenfeld auch unterwegs sind. Und ja, freuen uns einfach auf den Austausch.
Ja, danke. Das war doch ein sehr schönes Schlusswort.
Das war's dann hier von uns, vom ILS in Dortmund. Wenn ihr Anregungen habt, schickt sie wie immer an podcast@baukultur.nrw. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.